NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Britta Jensen und ich begleite Sie durch dieses Kirchenmagazin. Es geht heute um gebrochene Herzen, um Wahrheit oder Lüge und wir erfahren viel Interessantes über alte Klostersiegel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Mit einem Siegel werden Urkunden und Verträge seit Jahrtausenden rechtskräftig. Jedes Kloster hatte im Mittelalter sein besonderes Siegel als unverwechselbares Kennzeichen. In ihrem neuen Band zur Klostergeschichte im Ostseeraum haben Herausgeber Oliver Auge und Katja Hillebrand von der Uni Kiel fast sämtliche Siegel der Klöster in Schleswig-Holstein und Hamburg zusammengetragen. Andrea Ring hat sie im Kieler Kloster getroffen.
Kunstwerke in kleinstem Format, die sonst in den Archiven schlummern, zeigt das neue Klosterbuch in allen Farben und Formen. Ursprünglich war das Klostersiegel ein Gebrauchsgegenstand in Rechtsgeschäften.
Ein Siegel hängt an einer mittelalterlichen Urkunde, die ja meist aus Pergament gefertigt ist, zur Beglaubigung der Echtheit. Mal eben mit Kordel aus Stofffransen, ein anderes Mal mit einem Lederstück.
Für den Historiker wegen der Motive interessant, erklärt Oliver Auge.
Weil in diesen kleinen Wachsteilchen sich das Selbstverständnis, Kunstgeschichte, ja Kirchengeschichte im Kleinen widerspiegelt. Also sprich, es gibt eine Klosterreform, dann ändert sich auch das Motiv.
Kunsthistorikerin Katja Hillebrand hat die immer feineren Bildchen genauer unter die Lupe genommen.
Die Motive sind vor allen Dingen Heilige, die dann als Patronin oder als Patron des jeweiligen Klosters ausgezeichnet sind. Natürlich vor allen Dingen die Heilige Maria.
Die Wachsteilchen zeigen Äbte und Äbtissinnen, Priöre und Priörinnen oder ganze biblische Szenen, Verkündigungen auf kleinstem Raum.
Wie zum Beispiel die Kreuzigung Christi mit Maria und dem Johannes. Und dort unten kniet dann immer einmal der Prior oder der Abt. In Zisma war es tatsächlich so, dass man eine Reform durchgeführt hat, hin wieder zum klösterlichen, zum zurückgezogenen Leben, zum kontemplativen Leben. Und da ändern sich dann tatsächlich die Motive. Sie werden einfacher, sie werden strenger.
Im Zisterzienserkloster Rheinfeld dagegen hatte das Siegel anfangs ein ganz schlichtes Motiv, berichtet Katja Hillebrand.
Sogar im Grunde genommen ein sehr modernes Symbol, nämlich eine Hand mit einem Abtstab, das ist alles.
Die Darstellung des Abts auf späteren Siegeln, schließlich mit Wappenschilden, deutet die Kunsthistorikerin als Zeichen der Individualisierung, das den Status symbolisiert.
Ich komme aus einer bedeutenden Familie, ich habe nicht nur ein bedeutendes Amt, sondern komme auch aus einer bedeutenden Familie. Und es gibt dann so Baldachine, die dann das Ganze noch umrahmen. Also es wird immer schmuckreicher.
Aber nicht größer, auch wenn eine ganze Reihe von Nonnen mit Maria und Jesuskind oder der Erzengel Michael im Kampf mit dem Drachen in Wachs abgebildet sind.
Ja, das ist auf kleinstem Raum, nicht? Also da sprechen wir über Zentimeter. Die großen Siegel sind geschätzt 10 Zentimeter groß.
Es sind gefährdete Objekte, die im Buch der Klostersiegel versammelt sind, sagt Herausgeber Oliver Auge.
Die sind aus Wachs. Das ist ein äußerst brüchiges Material und es ist ein Glück, dass sich für Schleswig-Holstein eine vergleichsweise große Zahl unversehrt erhalten hat. Und diejenigen, die nicht unversehrt geblieben sind, zu denen gibt es sogar noch frühe Zeichnungen. Die sind von der Qualität einfach wunderbar.
Die Siegel selbst hingen dagegen oft am sprichwörtlichen Seidenfaden, alternativ an der Leinenschnur. Meist waren sie jedoch einfach mit Pergamentstreifen befestigt. Nichts für die Ewigkeit.
Eine Maus nagt zu viel an der Befestigung, dann ist das Siegel ab. Oder aber ein eifriger Siegelsammler nahm das an sich. Wir müssen uns ja mal vorstellen, dass schon die mittelalterlichen Mönche Siegel von Kaiserurkunden abgetrennt haben, um sie an gefälschten Urkunden anzubringen. Und in den meisten Fällen sind heute die Urkunden leider nicht mehr mit den ursprünglichen Siegeln zusammen erhalten.
Seltene Schätze sind die Siegelstempel, in denen das Motiv eingraviert ist, um den Abdruck im Wachs zu hinterlassen.
Da haben wir natürlich auch Funde machen können. Das ist ganz großartig gewesen, zum Beispiel zu den Schwestern vom gemeinsamen Leben, die in Lübeck ansässig waren. Aber wenn speziell ein Siegel für einen Abt als Person gemacht war, wurde dieses Siegel als Stempel dann vernichtet, damit niemand irgendwie noch Urkunden fälschen könnte mit diesem Siegel. Die wurden natürlich nach dem Tod des Abtes vernichtet.
Schade, es waren ja kostbare Stücke, nicht nur aus Sicht der Kunsthistorikerin.
Diese Siegelstempel sind tatsächlich in Gold gemacht worden oder in Messing.
Hergestellt von Meistern aus Werkstätten in Lübeck und Hamburg. Die immer ausgefeilteren Motive zeigt Katja Hillebrand am Beispiel einer Figur, Abt oder Ordensgründer, auf dem Rheinfelder Siegel.
Die Tunika wird immer faltenreicher. Es entwickelt sich immer stärker eine Individualität, auch der Gesichter.
Sphragistik heißt die Siegelkunde in der Wissenschaft. Im frühen 20. Jahrhundert hat die Vielfalt der mittelalterlichen Miniaturen auch Hobbysammler angezogen.
Wer macht denn sowas? Ja. Also Sphragistik ist natürlich zunächst einmal eine wissenschaftliche Disziplin, aber natürlich gibt es auch Privatmenschen, die sphragistisch interessiert sind und ja, die kann man sich wohl so wie Briefmarken oder Münzsammler vorstellen.
Nicht immer zum Besten der Sammelstücke, im besten Fall aber Grundlage für die Forschung.
Das Buch Die Siegel der Kieler Klöster in Schleswig-Holstein und Hamburg wurde herausgegeben von Oliver Auge, Robert Halas und Katja Hillebrand. Erhalten können Sie es im Buchhandel für knapp 50 Euro. Kommen wir nun aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir stecken mitten im Wahlkampf und das ist bekanntlich die Zeit der großen Versprechen. Doch wie oft sind diese wirklich ehrlich? Wo werden Fakten verdreht, Halbwahrheiten oder sogar Lügen verbreitet? Und warum ist Wahrhaftigkeit gerade in der Politik so entscheidend? Radiopastor Heiko von Kiedrowski teilt mit uns seine Gedanken über Wahrheit und Lügen im Wahlkampf.
Mit seiner Schere schneidet Tom eine kleine Zeichnung aus. Er legt sie zu den 9 anderen, die schon vor ihm liegen, denn heute geht es im Konfirmandenunterricht um ein besonderes Thema, die 10 Gebote. Für jedes Gebot gibt es ein kleines Comicbild und die soll Tom in die richtige Reihenfolge bringen, von ganz wichtig zu ziemlich wichtig. Ein Gebot liegt bei fast allen Konfirmanden ganz oben auf der Liste. Du sollst nicht töten. Mit einem anderen Gebot tun sich alle irgendwie schwer. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, steht unter dem Bild. Wie wichtig ist es, die Wahrheit zu sagen? Als wir über diese Frage sprechen, diskutieren alle mit. Natürlich will fast jeder ehrlich sein zu seinen Mitmenschen. Aber die kleine Notlüge, die ist schon mal drin. Oder wir verschweigen unangenehme Details in einer Geschichte, wenn wir sie erzählen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn Politikerinnen und Politiker um Stimmen werben, wird oft versprochen, geschönt oder bewusst schwammig formuliert. Und manchmal auch offensichtlich gelogen, dann nennt man das einfach alternative Fakten. Besonders in den sozialen Medien verbreiten sich Halbwahrheiten und Falschinformationen in rasendem Tempo. Gegner werden nicht nur inhaltlich angegriffen, sondern mitunter mit Verdrehungen oder erfundenen Skandalen diskreditiert. Und weil die sozialen Medien vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgen, wird der gehört, der am meisten zahlt. Aber wenn Politikerinnen und Politiker ans Rednerpult treten, dann zählt nicht nur, was strategisch klug ist, sondern auch, was der Wahrheit entspricht. Schließlich sollen Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidungen auf einer verlässlichen Grundlage treffen können, nicht auf Illusionen. Denn nach der Wahl geht es nicht darum, wer am besten die Wirklichkeit zu seinem Vorteil verbogen hat, sondern wer Verantwortung tragen kann für unsere Zukunft und die der nächsten Generationen.
Vielen Dank an Heiko von Kiedrowski. Und zum Schluss werfen wir schon einmal einen Blick in die nächste Woche. Da ist am Freitag Valentinstag, traditionell ein Tag für Verliebte. Doch was ist mit denen, die nicht glücklich verliebt sind oder vielleicht schon eine Trennung hinter sich haben? Pastorin Inga Mion aus Relling möchte diesen Menschen ein Angebot machen und lädt ein zum Gottesdienst für gebrochene Herzen.
Mir ist aufgefallen, dass wir doch immer sehr fokussiert sind auf funktionierende, harmonische Beziehungen. Und ich bin auch Seelsorgerin und selber auch einmal geschieden und habe festgestellt, naja, oft funktioniert das ja gar nicht so mit der harmonischen Beziehung. Und das wird auch gerne als ein Scheitern wahrgenommen, wenn Wege sich dann wieder trennen. Und mir ist es wichtig, in unserem Segnungsgottesdienst für gebrochene Herzen deutlich zu machen, du bist es wert, du bist gesegnet, du bist wichtig, du bist wertvoll, auch wenn du alleine bist, auch wenn du ohne Partner bist.
Inga Mion und ihr Team möchten einen Raum schaffen, in dem geredet, geweint und gelacht werden darf. Bibelsprüche, Gedichte, Geschichten und Musik sollen helfen, das Herz zu erleichtern. Denn wenn etwas zerbricht, kann das sehr schmerzhaft sein. Hier dürfen die Scherben, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder zusammengefügt werden.
Wir machen diese japanische Porzellanklebekunst. Kintsugi nennt sich das. Wir haben unter Anleitung Geschirr zerdeppert und das können die Menschen dann mit Goldfarbe wieder zusammenkleben. Das dient dann darum, diese Narben sichtbar zu machen, sie zu vergolden, die ja jeder Mensch auch mit sich herumträgt. Und man hat hinterher ein fertiges Ergebnis, etwas Schönes, was man mitnehmen kann. Und man hat aus etwas Kaputten etwas zusammengefügt. Und so stelle ich mir auch vor, dass Gott das auch tut, das, was bei uns in Scherben liegt, was kaputt gegangen ist, dass er das nimmt und es wieder zu einem Ganzen macht. Aber natürlich trotzdem noch sichtbar bleibt, was eben auch in uns mal zerbrochen ist. Das ist ja deswegen nicht weg, der Schmerz, aber er ist vielleicht verändert, verwandelt.
Dieser Gottesdienst soll ein kleiner Baustein sein auf dem Weg der Heilung, der Verarbeitung.
Natürlich steht erstmal bei uns im Fokus, sich wohlfühlen durch das Gesegnetsein. Aber dadurch kann sich natürlich auch einiges in Bewegung setzen. Und da wir auch Elemente dabei haben, wo man selber auch noch einmal aufschreiben kann, was kann ich eigentlich besonders gut, wer bin ich eigentlich? Und auf der anderen Seite, welche Sachen möchte ich irgendwann mal hinter mir lassen, kann sich dadurch natürlich auch etwas in Gang setzen, bei einem selber.
Nächste Woche Freitag um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst für gebrochene Herzen im Gemeindezentrum Krupunda. Und wer sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen. Und damit geht Ihr Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Sonntag.